Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vier Menschen reden über vier neue Platten. Und die neuen Platten heute kommen von Depeche Mode, von Jeans Team, von den Strokes und von DJ Kotze. Die vier Männer, die darüber reden, heißen Tobias Raab, schönen guten Abend.
Hallo.
Dennis Kastrup, guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Mein Name ist Andreas Müller, den nenne ich jetzt, weil dramaturgisch es mehr Sinn hat, jetzt zu sagen. Gerrit Bartels ist auch dabei, schönen guten Abend.
Ja, hallo Andreas.
Und der hat sich die neue Depeche Mode Platte namens Delta Machine sehr genau angehört.
Sehr genau, ja. Und Depeche Mode, das ist jetzt die Band, der man im Augenblick wirklich kaum aus dem Weg gehen kann. Auf allen Kanälen kann man sie sehen und erleben. Vorgestern ist Sänger Dave Gahan in Kreuzberg gesehen worden, rauchenderweise in der Großbärenstraße angeblich. Dann gab es gestern diesen etwas müden Auftritt beim Echo, wo sie einen ihrer schwächsten Songs eigentlich von dem neuen Album vorgestellt haben, Heaven. Und dann waren sie heute in allen Feuilletons zu lesen. Also da waren die Besprechungen über die Platte drin. Und morgen, da kann man sie dann auch nochmal bei Wetten, dass sehen. Und ja, so ist das halt, wenn man eine neue Platte rausbringt, wenn man eine Band wie Depeche Mode ist und dann auch noch eine ja wohl große Welttournee promoten will. Richtige Großpopband, vielleicht nicht ganz so groß wie die Rolling Stones, aber eben wie gesagt für so Olympiastadion, da reicht es allemal. Ja, die Band gibt es seit 33 Jahren. Speak and Spell hieß das erste Album. Das war so feinster, naja, vielleicht nicht feinster, aber doch lupenreiner Synthie-Pop. Mit den Jahren sind dann eben Gitarren dazugekommen, so ein bisschen Blues, religiöse Erlösungsfantasien und Drogen und andere Kaputtheiten waren dann auch ganz viel im Spiel. Das gehörte wohl dann auch einfach dazu. Der Blues, der braucht dann ja auch immer so einen Beleg im wirklichen Leben. Und ja, Depeche Mode sind weltberühmt, ist irgendwie ein Phänomen, weil aus dieser Zeit so Bands wie Human League oder OMD, die haben es nicht geschafft. Und ja, Delta Machine ist jetzt das 13. Album der Band. Darauf gibt's ganz viel, da ist ganz viel die Rede von der Seele, von Sünden und von Sex. Dann gibt's natürlich auch wieder ganz viel Synthie-Pop und so die Leute, die sich wirklich gut auskennen, die sagen dann, da ist auch richtig viel Blues drauf und Shredder-Gitarren und da gibt's auch ein paar Techno-Momente. Drei Stücke hat jetzt diesmal auch Sänger Dave Gahan komponiert. Martin Gore hat ihn da wohl irgendwie mal so rangelassen, hat sich ein bisschen gnädig gezeigt und so mein Eindruck von diesem Album ist, dass es irgendwie in der Mitte doch stark durchhängt und am Ende immer besser wird. Und deswegen hören wir jetzt auch das erste Stück von diesem Album. Das heißt Alone ist auf dem Album das 11. Depeche Mode mit Alone aus dem neuen Album Delta Machine hier im Soundcheck auf Radio 1. Ja, das klang und klingt natürlich anders, als was da beim Echo gestern zu sehen und zu hören war. Denn, das muss man schon sagen, auch wenn Gerrit eben meinte, naja, die Platte hängt so ein bisschen. Sie sind schon wieder sehr deutlich eigentlich zu ihren Wurzeln, wenn man so will, gegangen. Also der Synthi spielt hier die große Rolle. Und wie ich finde, durchaus gelungen. Also ich bin zufrieden mit dieser Platte.
Ich muss sagen, ich bin ja ein Depeche Mode-Gänger der späten Stunde. Ich war jemand, der Depeche Mode damals immer nur wahrgenommen hat, als Männer und Frauen, die traurig waren und zu Synthie-Pop sich bewegt haben. In der Zeit habe ich dann Le Tigre oder Henry Rollins gehört. Ich wollte was Wütendes haben und das war jetzt in der Tat meine erste Depeche Mode-Platte, die ich ganz durchgehört habe. Mhm. Ich gebe es zu, ich oute mich hier. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass diese Platte, ich finde das Wort solide ist immer schlimm eigentlich, wenn man das sagt, aber für eine Band wie Depeche Mode ist das eine solide Platte, die ihre Höhen hat und auch Songs hat, die mich ja an damals erinnert haben, wenn ich das so sagen kann, an die Songs von damals, die ich wahrgenommen habe und die ich auch so produziert fand, dass sie jetzt nicht überproduziert waren und immer noch minimalistisch versucht haben, den Depeche Mode Sound einzufangen. Das hat mich jetzt nicht umgehauen, aber ich glaube, dass das so Fans von Depeche Mode, die jetzt seit 33 Jahren dabei sind, die finden das gut. Sie werden dann keine neuen Fans bekommen, aber für die Fans, die es schon lange hören, die finden das, glaube ich, solide. Und das fand ich auch.
Ja, interessanterweise ist ja Depeche Mode so eine Band, die eigentlich auch gar keine neuen Fans braucht, weil die ja schon so viele hat. Also ich finde ja das Interessante an Depeche Mode, ich finde, dass die Platte voll okay ist. Ich hatte sie schlechter in Erinnerung, was aber daran lag, dass wahrscheinlich die Soundqualität, als ich sie bei der Plattenfirma gehört habe, einfach nicht besonders gut war. Was ich an Depeche Mode interessant finde, sind eigentlich zwei Sachen. Zum einen, warum sind die in Deutschland weltberühmt? Also in Deutschland spielen die im Olympiastadion und in München in der Allianz Arena oder auch im Olympiastadion. Also in Deutschland sind die ja wirklich in der Liga, wo sonst nur noch die Stones und U2 sind. In anderen Ländern ist das ja gar nicht so. Vor allem nicht in ihrem Heimatland, wo sie ja nun wirklich nicht so richtig ernst genommen werden. Ich glaube, das wäre so eine Arbeitshypothese, Depeche Mode ist eine Band, die die Ingenieursseele anspricht. Ich glaube, das ist Blues für Leute, die Autos bauen. Und deswegen sind die, glaube ich, in Deutschland so groß. Was ich an der Band als solcher total interessant finde, und da kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf, wenn wir über die Strokes sprechen, das Tolle an Depeche Mode finde ich, dass denen das gelungen ist, was nur ganz wenigen Bands gelingt, nämlich sich neu zu erfinden, ohne den Kern der Band preiszugeben. Also die sozusagen ewig eine Sinti, sehr lange eine Sinti-Pop-Band sein, die natürlich irgendwie so den Blues der englischen Arbeiterklasse singt, aber trotzdem irgendwie eine Sinti-Pop-Band ist. Und dann in dem Augenblick, wo sozusagen der Rest der Welt sie einholt, nämlich in den frühen 90ern, als sozusagen elektronische Musik auf einmal so riesig groß wird, kontraintuitiv sozusagen den genau entgegengesetzten Pfad einschlägt, nämlich anfängt Rock zu machen. Und seitdem bewegen die sich ja in diesem Feld, dass sie sozusagen mehrere Möglichkeiten haben, wie sie Depeche Mode sein können, nämlich die unterschiedlich sind, aber die immer irgendwie Depeche Mode sind und die sozusagen einen sehr vielfältigen Sound dadurch entwickelt haben. Also ich muss sagen, die dritte Platte, die ich mir gekauft habe, meine dritte Platte war eine Depeche Mode Platte. Ich fand die immer schon toll. Ich bin auch ein bisschen Fan.
Depeche Mode, Soothe My Soul aus dem Album Delta Machine zu hören im Soundcheck auf Radio 1. 33 Jahre ist die Band jetzt alt und es gibt nicht viele Bands, die ein solches Alter schaffen. Es gibt wahrscheinlich nur wenige, die in dieser Zeit eigentlich fast kein schlechtes Album gemacht haben. Das Werk ist beeindruckend. Es sind 13 Alben, aber wir dürfen natürlich die Unmenge von EPs, die Älteren werden sich erinnern, die 12-Inch-EPs, wo dann wirklich 4 neue Tracks einfach mal auch drauf waren, teilweise nicht auf Alben waren, Remixe, was weiß ich, vergessen. Also es ist ein Riesen-Oeuvre und Tobias Rapp hat eben gesagt, dieser Erfolg in Deutschland, da gibt es ja einige Phänomene, Hertz zum Beispiel, gerade ganz frisch, auch total beliebt in Deutschland, in England glaube ich, lachen sie schon wieder über uns, weil wir sowas gut finden, weil wir auch David Hasselhoff lieben angeblich. Also der Maschinenfan, der Autobauer mag diese Musik. Ich finde ja, dass es einfach ein großes romantisches Sehnen immer in dieser Musik gab und das spricht die deutsche Seele dann eben auch sehr stark an. Also ich weiß gar nicht, ob das so das Ingenieurswesen ist, sondern ich glaube tatsächlich, da ist so ein bisschen Schumann irgendwo in jedem von uns und das wollen wir dann hören. Und vielleicht auch nochmal ein Wort zu der Autorität dieser Band. Wie sie wirklich ihre Strukturen kennen, natürlich in- und auswendig, und wie sie eine elektronische Popmusik schaffen, die dann eben einfach auch vom ganzen, von der ganzen Ästhetik jetzt reinpasst in das, was so passiert, ohne sich eben ranwerfen zu wollen.
Aber ist es nicht wirklich so, dass das auch eine Retro-Platte ist? Also ich finde, es ist überhaupt keine zeitgenössische Popmusik. Aber
wie kann eine Band Retro sein, die genau das erfunden hat?
Tatsächlich irgendwie, also weil Tobi vorhin das Wort irgendwie Neuerfindung, irgendwie auch hier wieder dieses schreckliche Wort Neuerfindung, weil das haben die vielleicht irgendwie Anfang der 90er mal gemacht und danach haben sie eigentlich immer so ihren Stiefel gespielt. Und was mich immer so wundert, ist jetzt bei der Rezeption dieser Platte, dass sie auf der einen Seite, also sagen wirklich dann Leute, das ist jetzt der reine Synthie-Pop, der wieder genau an das anschließt, was vor 33 Jahren war oder was sie ganz am Anfang gemacht haben. Und dann gibt es ja Leute, die sagen, das ist schon eine Gospel-Band, da ist ganz viel Blues drin. Es gibt ja auch so ein ganz komisches Blues-Stück ganz am Ende, also was dann so fast so richtig originärer Blues ist. Und ich höre das da überhaupt nicht raus. Das ist dann wirklich schon so eine Experten-Rezeption von Leuten, die dann eben Fans sind oder keine Fans sind.
Nee, aber da muss ich echt widersprechen. Ich finde, dass die Platte, das ist auch ein bisschen das Problem der Platte. Ich glaube, dass die Platte sehr modern sein möchte, von dem, was da sozusagen an Elektronik und an was auch immer Digital-Voodoo aufgefahren wird. Die hat eine wahnsinnige Wucht, die hat eine wahnsinnige klangliche Tiefe, die mir fast schon zu sehr nach diesem modernen amerikanischen West Coast Dance Sound klingt, als würden sie da zu sehr danach schielen, weil ich manchmal auf der Platte das Gefühl habe, als wären sozusagen die Rhythmusspuren fertiggestellt worden und dann irgendwie die Gesangsspur so draufgesetzt worden. Also ich finde, dass der Pathos, der Pathos der Stimme und die walzenhafte Aggression der Rhythmus-Tracks oft nicht richtig miteinander kommunizieren. Das ist ja bei den Depeche Mode Synthie-Pop-Platten nie der Fall. Da greift das ja prima ineinander. Ich finde, dass das bei der Platte bei ein paar Stücken kommt es mir so vor, als würden die auf verschiedenen Kontinenten stattfinden, die beiden Produktionsspuren.
Ist das denn eine Platte aus einem Guss? Also überhaupt nicht. Ne? Das ist ja eine total auseinanderfallende, also mit mehreren tatsächlich sehr balladenhaften Stücken und dann eben so die beiden, die wir jetzt gehört haben, sind ja eher so, das geht ja so richtig nach vorne. Und es gibt wohl ein, zwei Techno-Stücke auch drauf, wo wirklich so Techno-Rhythmen drauf sind.
Das heute
so
gemacht. Martin Gore hat schon immer die Tracks geschrieben, seitdem Clark ganz am Anfang der Band ausgestiegen ist. Er ist sozusagen der Voodoo-Meister, um vielleicht im Bild zu bleiben, für ihren Sound. Er hat mit Clark ja nochmal eine komische Techno-Platte letztes Jahr gemacht, da werden die Files hin und her geschickt. Gahan lebt in New York, ich weiß nicht, wo die anderen hocken. So entstehen heute 80% aller Platten. Das ist ja nicht das Problem.
Aber im Idealfall hörst du es nicht so sehr, wie ich es meine, zu hören auf der Platte.
Es hat natürlich was Disparates, das hast du recht, aber es entwickelt auch eine Kälte, die mir unglaublich gut gefällt. Ja, vielleicht liegt es am Wetter.
Vielleicht ist das, was mir so ein bisschen... Ich meine, ich liebe die Stimme. Wenn ich die Stimme höre, geht mir das Herz auf. Das versöhnt mich auch mit vielem. Vielleicht ist mir deswegen manchmal der Rums ein bisschen zu doll.
Aber du wirst Kälte, weich.
Kälte gehört doch immer.
Du wirst wirklich langsam weich.
Depeche Mode und Soft Touch aus ihrem neuen Album Delta Machine, besprochen und verhandelt hier im Soundcheck auf Radio 1 mit dieser Wertung.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Hit.
So ist es richtig, der Hit kam von mir und die anderen drei haben geht in Ordnung gegeben. Das hat Sinn, wenn wir vier sind, dann, ne? Okay.
Soundcheck. Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel.
Nächste Platte, nächste Sensation. DJ Kotze hat ein neues Werk gemacht, das Amygdala heißt. Tobias Rapp, bitte.
Ja, also für mich ist DJ Kotze immer sowas wie der große Surrealist der elektronischen Tanzmusik gewesen in den letzten Jahren. Eigentlich kommt er ja er ist nicht mit so einer ganz geraden Biografie in die elektronische Musik Tanzmusik hereingesegelt. Eigentlich kommt er vom Hip-Hop. Er war mal der musikalische Kopf der irgendwie ja wohl vergessenen Hamburger Hip-Hop-Kombo Fischmob. Neulich im Groove-Interview hat er ganz schön gesagt, er hat aufgehört mit Hip-Hop in dem Augenblick, wo er keine privaten Ansprechpartner mehr in dieser Szene hatte, was ich eine ganz schöne Formulierung fand. Seit ungefähr so 10 Jahren, würde ich sagen, ist er jetzt im Dance unterwegs. Er hat für Kompakt Platten aufgenommen, eine ganze Menge Maxis gemacht, Remixe gemacht. Es sind oft, deswegen der Surrealist, es sind oft Stücke, die mit so unvorhergesehenen Momenten arbeiten. Also ein Geräusch, mit dem man nicht rechnet, eine Stimme, die sich in einer Art und Weise gecuttet ist, die einen überrascht. Oder generell eine Stimme, die einen überrascht. Wenn er auflegt zum Beispiel, merkt man auch immer noch, dass er irgendwie so eine Hip-Hop-Vergangenheit hat, weil er anders als die meisten House-DJs, die ja sehr auf sozusagen die große Linie, die Dramaturgie setzen, er jemand ist, der in seinen DJ-Sets immer wieder so Brüche hat, besondere Momente, Sachen nebeneinander stellt, die man nicht unbedingt nebeneinander setzen würde. Also auf gut Deutsch, der ist ein Auteur, jemand, der sehr stark oder stärker als das in der elektronischen Tanzmusik meistens der Fall ist, dem Material so seine Subjektivität aufdrückt. Amygdala ist sein zweites Album. Das ist auf seinem Label rausgekommen. Er hat vor 3 Jahren ungefähr, glaube ich, war das, eine Plattenfirma gegründet in Hamburg. Aber ich glaube, der sitzt also pendelt zwischen Hamburg und Berlin, wie das ja viele machen. Pampa. Amygdala ist der Sitz der Angst im Gehirn, irgendwie der Gehirnlappen, wo die Knowledge habe ich von Wikipedia, wo die Angst und andere intensive Gefühle im Gehirn sitzen. Interessanterweise ist das eine Platte, wo ich das Gefühl habe, dass Kotze, vielleicht ist es das Alter, diese Pointen-Psychedelik, die er oft in seine Stücke hat einfließen lassen, eigentlich ziemlich drangegeben hat. Es ist eine Platte, die sehr stark vom Gefühl herkommt, die ganz stark von, in Ermangelung eines anderen Wortes, nenne ich mal so, Pop-Momenten lebt. Vielleicht hören wir mal das erste Stück. Ist typischer kotzemäßiger Titel, Track ID Anyone, zusammen mit Caribou, der die Vocals einsingt.
DJ Kotze zusammen mit Caribou und Track ID Anyone aus dem Album Amygdala hier im Soundcheck auf Radio 1. Und da haben sich natürlich zwei gefunden. Das ist eine Paarung, die im Himmel ersonnen wurde. Zwei Elektronikmeister, die mit diesen Möglichkeiten neue Dinge ausprobieren. Der Beginn dieser, wie ich finde, sehr, sehr schönen Platte.
Dass diese Kombination gut passt, das sieht man ja auch auf dem Cover. Dort sitzt er auf einem Caribou, diesem Tier mit den großen Hörnern, und drumherum ist alles pink, was vielleicht eine Andeutung an irgendwelche Rauschzustände ist. Ich will ihm da nichts unterstellen jetzt, aber könnte gut sein. Aber das, genau das zeigt auch so ein bisschen so, dass er ist so ein bisschen von Fishmob vom Hip-Hop zu jetzt, hat er immer noch seinen Humor, den er irgendwie unterschwellig natürlich überall einbaut und auch in die Titel einbaut, auch in das Cover einbaut und in der Musik einbaut. Aber der Humor ist irgendwie so ein bisschen, wenn ich das sagen kann, nicht lustiger geworden, sondern so ein bisschen subtiler geworden. Und das finde ich sehr angenehm. Deshalb höre ich das Album sehr gerne. Es ist nicht mehr so aufdringlich lustig, wie es vorher war. Also das Ganze schwimmt so ein bisschen dahin, und diese ganzen Feinheiten, die findet man erst, wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt. Zum Beispiel diese La Duquesa, jetzt habe ich den Namen vergessen, das ist diese... jetzt habe ich den Namen. Diese Duquesa da Alba, die irgendwie einen 25-jährigen Jüngeren sich jetzt geschnappt hat. Und das Bild ist ja schon skurril. Und wenn man sich das vor Augen hält und dann den Song dazu hört und sich dann vorstellt, wie diese Frau halt diesen jungen Mann vor sich hat, und das zeigt einfach so, wie sehr er in allen Ecken was einfließen lässt. Und das ganze Album pulsiert auch nicht in dem Sinne, dass es irgendwie stark nach vorne geht. Also dieses elektronische, hausige ist halt, ich habe ihn so ein bisschen beschrieben wie so eine kleine Spinne, die so ein bisschen auf dem Spinnennetz so ein bisschen leicht hüpft hin und her. Und zur Mitte des Albums wird das so ein bisschen heftiger und zwischendurch sammelt er dann so ein paar große Musiker auch ein. Zum Beispiel Ada, Dirk von Lozzo, Apparat, Caribou, das sind alles ganz tolle elektronische Künstler.
Es ist eine Suite natürlich, das ist ganz klar, das hängt alles zusammen. Er hat ja dann auch draufkleben lassen auf die Hülle, das sei DJ Kotzes Sergeant Pepper. Das ist dann auch ein sehr subtiler Humor, aber es ist natürlich ein Trip. Es ist, man kann die Songs schwerlich auseinandernehmen. Es ist 80 Minuten Fläche.
Aber Klang. Was ich glaube, auch eine Qualität von ihm ausmacht, ist, dass er weiß, wo seine Grenzen sind. Zum Beispiel, wenn man seinen ehemaligen Labelkollegen Superpitcher nimmt, der ja auch ein, wie ich finde, eigentlich ganz schönes Album gemacht hat im vergangenen Jahr oder im vorvergangenen Jahr. Der glaubt aber, er müsste zum Beispiel selber singen. Und die ganzen Tracks von dem fahren immer gegen die Wand, weil er das nicht kann. Und weil er auch weil er sozusagen nicht nur nicht singen kann, sondern auch überhaupt nicht weiß, was er mit den Vocals anstellen soll. Und Kotze stellt sich nicht hin und macht was er nicht kann, sondern lässt das die Leute machen, denen er vertraut und mit denen er auch irgendwie was Soziales teilt, vielleicht eine Freundschaft, vielleicht eine Bekanntschaft, vielleicht gemeinsame ästhetische Interessen. Aber da ist dann sozusagen, da öffnet er seine Subjektivität gegenüber anderen und dann kommt was Gutes dabei raus.
Und diese Stimmen, Entschuldigung, sind auch irgendwie toll. Die passen einfach so Caribou-Apparat.
Dieses ganze. Wollte was sagen.
Ach so, Entschuldigung.
Nee, aber sag ruhig.
Wir wollen ja im Wortmeldung.
Ganz kurz, passt wunderbar zusammen, das wollte ich sagen.
Also. Ja, weil ich kann mich halt diesen Begeisterungsstürmen auch nur anschließen, weil ich hatte vor diesem Album auch ein bisschen Angst. Ich dachte, das ist jetzt Kotze. Das ist wieder so Hamburger Humor, Achtung, hoch Hamburger 10. Humor, also wirklich, der so richtig in die Fresse immer kommt. So diese, also so aufgesetzt, dass man das irgendwie wirklich nicht mehr lustig fand. Und ich kenne auch die Kompakt-Sachen, die er da macht, also diese ganzen Remix-Sachen, die ich eigentlich immer nicht gut fand, weil das war dann oft so ein richtig stumpfer Techno, den er da teilweise produziert hat und ich glaube 1000 Tränen tief. Das war das Schönste, aber das war eben, weil der Song so schön war, da war das auf einmal ganz melodiös und das ist jetzt hier ganz anders und ich finde mit Sergeant Peppers, das passt dann schon ganz gut, auch wenn es übertrieben ist.
Schnitt aus Das Wort. DJ Kotze zusammen mit Dirk von Lotze. Und nachdem ich das gehört habe, fordere ich nun, dass DJ Kotze das aktuelle Tokotronic-Album bitte komplett remixen möchte. Das war ja schon genial, aber vielleicht nach dem Remix gibt es nochmal ganz neue Ebenen. Hier hört man natürlich die absolute Virtuosität des Producers. Da läuft dann so eine Zeile von Marvin Gaye, den Worten von Dirk von Lotze hinterher. Ich weiß nicht, wer den Text gemacht hat, wahrscheinlich von Lotso selbst, aber dass das Wort Love ist natürlich sowieso genial und richtig auch. Das Wort sollte immer Love sein, aber auch am Anfang diese gefilterte Stimme, wo dann so Mikropartikel rausgebrochen werden und ein paar Sekunden nachlaufen als komischer Mikrorhythmus-Effekt und so weiter. Vielleicht erklärt das auch, warum es immer wieder viele Jahre dauert, bis es mal wieder was Langes von ihm zu hören gibt, weil das ist schon verdammt aufwendig produziert. Ich weiß nicht, wie lange er an so einem Track sitzt.
Ja, ich glaube aber auch, dass tatsächlich extrem viel Love in diese Platte eingeflossen ist. Also ich glaube, dass da, wo vorher oft so dieser spezielle Hamburger Humor lauerte, jetzt einfach... Ich glaube, dass der Interessensscheinwerfer dieses Künstlers irgendwie auf was anderes gezeigt hat bei der Produktion dieser Platte. Nicht auf die Pointe, nicht so sehr auf den besseren Joke oder das bessere Argument oder die bessere Position oder irgendwie sowas. Das ist ja so ein Hamburger Erbe, so dieses Kneipentresenhafte. was Musik aus Hamburg oft hat, sondern dass die Platte ist wirklich sehr weich und am Gefühl interessiert, mhm. und das vielleicht muss man dafür auch 40 werden, wenn man seine Wochenenden damit verbringt, betrunkene Engländer an den Plattentellern zu verprügeln. Aber das ist wirklich eine große Platte.
Ich finde ja auch dass die elektronische Musik, wenn ich sie jetzt mal im Großen nur als elektronisch und da jetzt nicht so pro Genres irgendwie aufzählen will, dass sie sich in dem Album ganz deutlich, da spiegelt sich die Realität einfach wieder, die sich in den letzten 20, 30 Jahren ja auch in der elektronischen Musik irgendwie entwickelt hat. Das heißt, vom stampfenden Beat, der ganz knallhart irgendwie damals in Detroit entstanden ist, bis jetzt zu diesen filigranen, leichten, leicht pulsierenden, auch sehr komplexen Sound, der vielleicht jetzt gerade, also wenn man da jetzt mal ein ganz blödes Bild nimmt, damals irgendwie an einem Fließband stehen und das stampfte alles, jetzt steht man halt am Computern und am Robotern, die ganz schön sanft ineinander gleiten, und diese Realität bildet sich, finde ich, heutzutage viel mehr auch in der elektronischen Musik ab, und das passt einfach so dermaßen in diese Zeit.
Ich glaube, es ist einfach eine Soul-Platte.
Das ist eine Soul-Platte, deswegen heißt sie auch nach dem Gehirnteil.
Aber wo hat er das eigentlich, Amygdala? Das ist ja, du hast es bei Wikipedia nachgeschlagen. Ja,
hast du nicht mal Medizin studiert?
Ich habe mal Medizin studiert, ja, aber
so weit bist du nicht gekommen. Du bist schon vor A ausgestiegen im Psychrembel.
Ich bin viel weiter gekommen, aber ich muss sagen, dass ich da tatsächlich irgendwie Erinnerungslücken habe bei Amygdala.
So, und wie soulig es zugeht, ist an einem Stück zu hören, das mir also fast immer die Tränen in die Augen treibt. Da hat DJ Kotze Gesangsspuren von Hildegard Knef genommen, von der er, glaube ich, gesagt hat, das sei Deutschlands einzige wahrhaftige Sängerin gewesen. Und da wird einiges zusammen gemorpht, was eigentlich, man denkt, nicht zusammengehen könnte. Aber das ist für mich tatsächlich, für mich persönlich der absolute Höhepunkt dieser Platte und einer der drei, vier, fünf großen Songs, die man in diesem Jahr hören kann. Ja, Dennis?
Er ist ja großer Hilde-Fan, hat ja auch schon ein paar Sachen von Hilde gemacht. Oder eine mindestens. Und ja, das ist auch immer ganz groß. Das ist auch
die 2013er Version hier von Ich schreib dir ein Buch. Hier ist The Message, Love, L-O-V-E. DJ Kotze mit der Stimme von Hildegard Knef. Ich schreibe dir ein Buch. Der 2013er Mix im Soundcheck von seiner Platte Amygdala mit dieser ganz klaren Wertung.
Hit, 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 Hit.
Es konnte gar nicht anders sein, glaube ich, wenn so viel Liebe in einer Platte steckt. Viermal Hit für Amygdala von DJ Kotze und damit qualifiziert für die Longlist des Soundcheck Awards.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Herzlich willkommen zur zweiten Stunde Soundcheck. Gerrit Bartels ist da, Tobias Rapp, Dennis Kastrup, Jochen Saub ist unser Techniker, mein Name ist Andreas Müller. Und es geht jetzt um das Jeans-Team und da gucken wir auch in eine komische Zeit hinein. Es ist Berlin Mitte der 90er Jahre, da gründet sich das Jeans-Team um Franz Schütte und Raimo Herford. Es gab dann ein Label namens Kitty Yo, das wollte ganz groß und fabelhaft sein und ganz Berlin und war dann doch vielleicht ein paar Jahre zu früh oder vielleicht auch teilweise mit der nicht ganz richtigen Musik. Da erschien was, es funktionierte nicht. Patrick Wagner, auch ja schon oft hier in dieser Sendung gewesen, machte ein eigenes Label. Das Jeans-Team ging mit, das Label ging pleite, nichts passierte so richtig. Es hätte eigentlich die oder einer der wirklichen großen Berliner Acts werden müssen, wenn denn alles funktioniert hätte. Es hat aber nicht funktioniert. Vielleicht finden wir sogar gleich raus, warum. Ich weiß es nämlich auch nicht, was da nicht funktioniert hat. Immerhin gab es Werbespot-Einsätze in Asien mit einem Track von Jeans Team. Jetzt ein neues Album nach einigen Jahren der Pause. Und dieses Album heißt Das ist Alkommerz. Und wenn man da reinhört, ist man zunächst abgestoßen, denn die Musik, das werden wir und Sie auch gleich hören, ist orientiert an dem, was man wahrscheinlich Ballermann-Sound nennt oder Bumspop oder so, keine Ahnung. Ein stampfender Beat, infantile Rhythmen, NDW auf LSD oder so, ich weiß es nicht. Sie selbst sagen, das ist sowas wie prekäre Volksmusik. Es ist auf jeden Fall ein radikaler Schritt. Es ist eine Abwendung an all das, was gemeinhin funktioniert. Es ist ein Stealth-Bomber eigentlich, diese Platte, denn ich, wenn wir es gleich hören, wissen Sie warum, würde mir wünschen, dass tatsächlich am Ballermann sich so ein Song von Jeans Team mal einschleicht und da mitgegrölt wird und dann vielleicht doch ein paar irgendwie auf den Text hören, der dann da passiert und dann vielleicht doch nicht mehr mitgrölt. Es ist Musik aus Berlin-Wedding, da leben die beiden, da legen sie drauf Wert, das ist auch in der Ästhetik ihrer Videos mit eingebaut, den Videos, die es zu dieser Platte bereits gibt. Es ist eine, wie gesagt, ein radikaler Schritt, den Jeans Team da gemacht haben. Diese Musik wird extrem polarisieren. Es gibt nur Hass oder Wohlgefallen oder Liebe. Wir werden auch gleich noch ein Stück hören, das, wenn es richtig gehört wird, vielleicht zum Aufstand der prekären Massen in Berlin führen wird. Aber ich will nicht vorgreifen. Wir wollen einfach mal einsteigen in Das ist Alkommerz. Und das sind die ersten beiden Tracks. Der erste ist nur ein paar Sekunden lang, gehört aber zum zweiten. Wir hören jetzt A und Scheiß drauf, Jeans Team.
Ja, was ich doch nicht. Ja, wo soll ich denn das wissen? Wird schon nochmal kommen. Sei doch mal ruhig eben, ich glaube, das ist sie. Ja!
Ho, da bin ich. Und ich habe euch auch was mitgebracht.
Scheiß drauf.
Scheiß drauf.
All das Gedöns, die Tüdelei.
All das Gedöns, die Tüdelei.
Bin ich schon lange nicht mehr heiß drauf.
Heiß drauf.
Am Arsch vorbei.
Das geht am Arsch vorbei.
Jeans Team und Scheiß drauf aus ihrer Platte Das ist Alkommerz, die, das muss ich vielleicht noch sagen, bei Staatsakt erschienen ist. Jenem Label, mit dessen Katalog man wahrscheinlich die Zustände der Nuller und frühen Zehnerjahre in der Hauptstadt aufs Trefflichste wird rekonstruieren können.
Na, wir haben ja das Wort prekär, haben wir jetzt, glaube ich, zweimal gehört bei dir im Vortrag. Prekäre Volksmusik, was das zu sein hat, habe ich überhaupt keine Ahnung. Als ich das Album das erste Mal gehört habe, war das wirklich, also so eine Zeitreise wirklich in die 90er Jahre, wo ich dachte, Mensch, ein Jeans Team, das ist jetzt das dritte oder vierte Album und da hat sich jetzt so gar nichts geändert. Es ist wirklich 90er Jahre, das ist eben diese Zeit, wo die Galerie Berlin-Tokio hier so irgendwie eins der Hotspots im Berliner Nachtleben war und ich finde dieses Album nach fünfmaligem Hören ganz lustig.
Du hast und es ganz fünfmal witzig. Gehört?
Ich glaube, ich habe es fünfmal gehört und meine Kinder hören es auch ganz viel und darauf zielt das, glaube ich, auch so ein bisschen ab und dann weiß man aber auch, dann hört man so diese Texte, also diesen Text, den wir jetzt gerade gehört haben, den wir gerade gehört haben, der ist so, ja, ich... so wirklich sinnfrei. Es ist, also, weil es wird immer von sozialem Realismus und eben, ja, Prekariat und dann sind das so zwei Bürgersöhnchen, die eigentlich jetzt eben so sozialkritische Texte, sozialrealistische Texte singen, die dann so lustig sind. Das ist so ein Humor, den ich auch, ja, also ich habe da Probleme mit.
Also ich finde die wirklich schrecklich und ich finde, dass wenn man in diese Richtung gehen will, dann soll man das so machen wie Deichkind. Deichkind können das nämlich. Das Problem bei Jeans Team ist, die können das nicht. Das war schon immer deren Problem. Die sind keine verhinderte, ich glaube wirklich, Jeans Team sind keine verhinderte Band, die Berlin mal hätte definieren können. Die sind einfach eine Scheißband. Der große Hit von denen, keine Melodien damals, der war auch scheiße. Das Einzige, was gut war, war der Remix, mit dem sie so gut wie nichts zu tun hatten. Die Band, die war schon immer schrecklich. Das war sozusagen, basierte auf so einem Gag, nämlich dieser Gag, der ja sozusagen die ganzen 90er über durch Ost-Berlin irgendwie rollte, dass man so eine Art Ready-Made Instant-Pop herstellen kann. Dass man sozusagen irgendwo ein Schild sieht und da steht Jeans-Team drauf und dann fotografiert man dann und dann ist das der Name von der Band. Genauso wie jeder, wie die Clubs alle nach dem Ort hießen, was vorher da für ein Laden drin war. Und das ist auch als Insider-Gag, glaube ich, vollkommen in Ordnung und hat auch seinen Sinn gehabt. Und
hat auch ganz gut funktioniert. Diese Plattencover von Jeans Team sind alle super. Also dieses Ready-Made hat eben richtig durchgeschlagen.
Ja, es hat keinen interessiert. Aber selbst da muss man sagen, dass die Galerie Berlin-Tokio wirklich das war ein kleiner Laden für ein paar ganz wenige Leute. Das war nicht mal im Ansatz irgendwas, was die Stadt definiert hätte. Also du warst da mal und ich war da mal und es waren ein paar andere Leute da auch mal. Aber
das war aber nie der Anspruch, die Stadt zu definieren, sondern es ist natürlich.
Nein, aber wenn du im Nachhinein sagst, also wenn man im Nachhinein sagt, dass da eine Band ist, die sozusagen für ein bestimmtes Jahrzehnt in einem bestimmten Stadtteil steht, dann kann man nur sagen, nein, die standen schon damals nicht dafür und heute nicht und werden das auch niemals tun.
Aber die konnten das auch nie tun, weil sie immer so verpeilt waren, weil sie also nie das auf einem Masterplan stehen hatten, dass sie jetzt irgendwie A, die Stadt definieren wollten, B, Hitplatten machen wollten, C,
so wie Andreas das jetzt glaubt, dass das... Nein, wenn du solche Musik machst, dann musst du das so machen wie Deichkind. Und wenn du solche Musik 20 Jahre lang machst, sind die geistesgestört, dass sie nach 20 Jahren das immer noch nicht können?
Ich muss da ja mal in die Bresche springen. Ich fand, Jeans Team haben sich übrigens von den Alben davor total weiterentwickelt, nämlich nach hinten. Und ich glaube, dass das alles, also zurückentwickelt, ich glaube, dass das alles System hat, jetzt noch schlimmere Musik zu machen, noch schlimmere Grütze da irgendwie abzuliefern und dass das genau das einzige Ziel des Albums ist, so dermaßen schlecht zu sein, dass es darum wieder gut ist. Und das ist das einzige Punk-Album, was ich in letzter Zeit gehört habe, weil es so schlecht ist. Und diese Band, und da ziehe ich meinen Hut vor, hat vor 2 Monaten in einem Laden in Übeln gefährlich den Dancefloor leer gespielt. Und das muss man erstmal einer nachmachen.
Ach ja, Freitag. Klingelt das Telefon. Wir so auf die Kacke hauen oder was?
Tja, Kinder, so sieht's aus. Jeans Team und Gay House Party aus der neuen Platte, das ist Allkommerz. Und vernichtende Worte waren ja eben schon zu hören gewesen und ich würde dem teilweise beipflichten. Es war natürlich eine nicht so gute Band. Es waren ja auch nicht so gute Zeiten damals. Mal abgesehen von dem, was in diversen Kellern lief und nicht unbedingt immer sehr, sehr viele Menschen darüber hinaus erreichte. Ich finde allerdings, dass sie hier dieses... selbst reflektieren auf eine gewisse Art und Weise, indem sie nämlich sagen, okay, wir haben es damals probiert und es hat nicht funktioniert und jetzt reißen wir alles ein, was jemals vielleicht überhaupt noch da war an, wenn man so will, einer gewissen Kredibilität oder wie auch immer. Und das eben auf eine Art und Weise, die ich interessant finde, indem sie eben tatsächlich die, wie wollen wir diese Musik nennen, diesen Bums-Pop oder Ballermann-Pop unterlaufen und ihre Geschichten, ihre Botschaften auf diese Geschichten, auf diese musikalischen Strukturen packen und irgendwie unter die Leute bringen wollen.
Ja, aber Andreas, ich finde es, ich finde es sozusagen, es ist die ästhetisch total uninteressante Entscheidung, Ballermann-Pop unterlaufen zu wollen. Ich finde viel interessanter, Ballermann-Pop zu machen, der ich möchte gerne Ballermann-Stücke hören, die für mich funktionieren. Mhm. Bei Deichkind habe ich das zum Beispiel manchmal, dass ich denke, das ist totaler Ballermann-geisteskranken Pop, der genau die Größe und die Masse und den Impact will von diesem Genre von Musik. Und trotzdem heben die nicht die ganze Zeit den Zeigefinger und sagen, übrigens, wir sind schlauer als das. Wir tun zwar so, aber in Wirklichkeit sind wir ja doch nur an sozusagen unserer kleinen Peer Group interessiert und spielen irgendwelche Code-Spiele. Und das, finde ich, ist im Grunde ist die Platte Feigheit vorm Feind.
Ich finde sie... Feigheit finde ich wirklich, also ich muss da auch noch mal in die Bresche springen. Also ich finde Deichkind in dem Zusammenhang, ich finde, ich persönlich, es mag es dann lieber, mit Jeans-Team Anhängern auf einem Konzert zu stehen und ein Bier zu trinken, ich will das Deichkind-Publikum jetzt nicht diskreditieren, aber mittlerweile ist mir das auch dann zu Ballermann-Bums-Pop-mäßig Publikum, und da bin ich lieber unter diesen Leuten, als dass ich mir dann unter 5.000 oder 10.000, machen Sie schon 10.000 Hallen? Ja, 5 bis 10.000 Leuten, die mit lustigen, geblinkenden Pyramiden auf dem Kopf rumlaufen und total bis auf den Eck liegen. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber das habe ich so erlebt, und das ist mir dann lieber, als wenn ich das sehe. Und ich glaube auch nicht, sie nehmen sich nicht so ernst. Also Jeans Team nimmt sich nicht so ernst, wie du es gerade gesagt hast. Das glaube ich einfach nicht. Oder vielleicht will ich es auch gar nicht glauben, weil ich sie mag. Aber die nehmen sich nicht ernst. Und das haben sie bewiesen, indem sie so radikal so schlecht geworden sind.
Vielleicht funktioniert es dann tatsächlich auch nicht. Und was du gerade beschreibst, vielleicht muss dann doch wieder Hannes Wader ran.
Vielleicht, der hat es ja gewesen gestern.
Aber ihr seid vielleicht jetzt immer so beim Ballermann-Pop, also ich meine auch, dass, also du hast das Stichwort jetzt so reingegeben, aber ob die sich überhaupt am Ballermann-Pop abarbeiten, die können einfach gar nichts anderes. Die können keine, also sie bedienen diese Instrumente, das ist das, was sie seit 15 Jahren machen. Ja. Sie, also damit können sie umgehen mit diesen Instrumenten. Ich glaube, die haben überhaupt keine Vorstellung, was Ballermann-Pop ist. Sie haben keine Vorstellung, ich glaube, an Deichkind oder so, sie wollen eigentlich irgendwie mal einen Hit produzieren mit den Mitteln, die sie irgendwie zur Verfügung haben. Alles andere ist für die irgendwie völlig uninteressant. Und gerade diese Geschichte, dass die eben wirklich 15 Jahre schon existieren und nur 3 oder 4 Platten gemacht haben, die spricht eigentlich dagegen, dass sie wirklich irgendwelche Strategien haben. Sie wollen wirklich einfach nur endlich mal einen Hit haben
mit diesem Zeug. Hier ist er. Hier kommt er. Kannst du haben.
Was soll ich denn hier? Langsam fällt es mir auf. Wir wollen doch alle hier nur raus. Gesund, Brunnencenter. Ich nehm euch alle mit nach Haus. Ja, auch die Oma.
Gesund, Brunnencenter, der große Hit auf diesem Album von Jeans Team. Das ist Alkommerz, im Soundcheck besprochen und befunden mit dieser Wertung.
Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Niete.
Die Niete kam von Tobias Raab, geht in Ordnung, sagten Gerrit Bartels und Dennis Kastrup. Ich bin der Meinung, diese Platte ist ein Hit.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
So, eine haben wir noch, und die kommt von einer Band, die mal die coolste Band im Universum war für eine halbe Stunde, Dennis.
Genau, The Strokes, die Band, mit der ich meine letzte haptische Wahrnehmung verbinde, 2001. Wir hatten gerade das Millennium überlebt und schon machte sich die nächste Apokalypse auf dem Weg, das Downloaden von MP3s. Ich wollte aber unbedingt dieses Vinyl dieser Band haben. Das auf dem Vinyl war zu sehen, eine Frau oder ein Frauenhintern in Weiß, darauf prangte eine schwarze Hand. Bis heute glaube ich, das ist noch die Lederlack-Handschuh-Hand von der Frau, der Hintern gehörte. Ich war total begeistert. Diese Band hat sich angekündigt überall in den Magazinen. Ich habe damals die Magazine gelesen und wollte unbedingt die Strokes haben. Ich habe mir es mitbringen lassen aus den USA, und dann kam die Platte rüber auf Vinyl. Is this it? Und ich dachte sofort, jawohl, das ist es. Endlich mal wieder dreckig, roher, kratziger Garage-Rock. Genuschelt oder gesungen von Julian Casablancas, Sohn eines reichen New Yorkers. Albert Hammond Jr. an der Gitarre, Sohn vom Singer-Songwriter Albert Hammond. und dazu noch die drei anderen. Ich habe einfach gedacht, toll, Rock'n'Roll Will Never Die, wunderbar. Und wenn sie spielten, dann spielten sie immer so minimal in die Gitarren verschränkt, möglichst wenig Bewegung. Und wie Andreas schon sagte, unglaublich cool. Seitdem haben sie sich auf die Reise gemacht. Es folgten ja Room on Fire, First Impressions of Earth, Angels und jetzt eben Come Down Machine. Auf dem Albumcover prangt ein großes RCA-Logo von ihrem Label also, das ihnen 2001 einen Deal über sagenhafte 5 Alben gegeben hat. Heute unvorstellbar, auch damals war es schon fast unvorstellbar. Das Cover ist sehr minimal gestaltet, retro, wie man vielleicht sagen würde, oder vintage. Normalerweise wird diese Symbolik also auf dem Cover für Demos benutzt. Die Musik auf dem Album klingt aber gar nicht so retro und ungeschliffen und das verwirrt mich ein wenig. Und wir hören jetzt mal rein in diesen Song in einen Song von dem Album, der mich auch schon verwirrt. One Way Trigger.
Die Strokes und One Way Trigger, das ist, glaube ich, die Single aus dem Album Come Down Machine. Und so ein bisschen Aha habe ich da gehört. Und überhaupt ordentliche Single, aber jetzt auch nicht, eigentlich egal, wer draufsteht, muss man nicht so muss man nicht unbedingt haben, glaube ich.
Aber es ist so, wenn man das hört erstmals, dann ist man jetzt auf dem falschen Album gelandet? Hat man irgendwas Falsches bekommen von der Plattenfirma? Mhm. Ist man total überrascht? Ist irgendwie ein New Wave-Album, sind ganz viele 80er-Jahre-Zitate drauf und dann hört man das durch und hat das Gefühl, genau so müssen die jetzt ein Album machen. Die Strokes, du hast sie ja vorgestellt, so wie sie angefangen haben und ich bin total begeistert von diesem Album. Ich finde, sie hätten eigentlich noch ein bisschen dicker auftragen können. Sie hätten noch mehr die Strokes rausnehmen müssen, noch mehr Zitate, noch mehr Witze, also jetzt nicht in Jeans-Team-Richtung gehend, aber schon einfach sich wirklich radikal einfach lösen von dem, mit dem sie halt immer wieder noch identifiziert werden, immer noch mit diesem ersten Album. Das ist ein ganz großartiges Album.
Tja, bisher waren ja die Strokes für mich immer so die Band, die vergessen hat, sich aufzulösen nach dem ersten Album. Weil, also gut, das zweite Album war dann auch okay, weil es ja genauso klang wie das erste. Das ist erlaubt, würde ich sagen. Aber danach, dieses Prog-Album war fürchterlich. Auch die letzte Platte, die so wavig war, fand ich auch überhaupt nicht gut. Das war immer so Platten, die so, denen man so die Verzweiflung durchhörte, die Verzweiflung und die Ratlosigkeit, was sollen wir jetzt eigentlich machen? Wir stehen im Schatten von so einem großen Statement, da finden wir nicht raus. Von daher finde ich die Platte jetzt auch eigentlich ziemlich, also mich hat das überrascht, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass eine Strokes-Platte zum einen so verspielt und gleichzeitig selbstbewusst klingen kann. Zum anderen aber auch so, dass eine Platte, also ich habe bei der Platte nicht das Gefühl, die sei hilflos und ratlos. Und das finde ich eine positive Überraschung.
Vor allem im Zusammenhang, dass sie halt wirklich das 5. Album jetzt machen und dann aus diesem Vertrag raus können und dass sie auch in diversen Interviews vorher gesagt haben, dass ein bisschen ersehnen, da könnte man eigentlich meinen, okay, jetzt rotzen wir da schnell noch ein Album hin, aber da haben sie sich doch bemüht, fürs letzte Album auf dem Label einigermaßen einen roten Faden auch zu finden, obwohl ich auch finde, dass sie sich noch ein bisschen mehr hätten trauen können, so an manchen Stellen.
Warum sollten sie denn die Auflösung eines Vertrages mit einem solchen Label ersehnen? Hoffen sie bei einem unabhängigen Label aus Brooklyn unterzukommen oder wie?
Was ist der Hintergrund? Naja, aber wenn man als Musiker einen Vertrag hat und irgendwie abliefern muss, ich glaube, das Abliefern war das Problem irgendwann und da haben sie gesagt, so immer abliefern, das fällt halt schwer. Kennst du ja vielleicht auch, wenn du abliefern musst.
Nein. Ich liefere gerne.
Yeah.
Strokes und 50-50 aus ihrem Album Calm Down Machine. Was hast du eben gesagt, Tobias? Du hattest nicht den Eindruck, das sei ein hilfloses oder verzweifeltes Albumsversuchsding. Dieser Song hier klingt für mich hilflos und verzweifelt. Ja. Vielleicht nochmal eine Verbeugung zu den frühen Tagen. Das ist natürlich extrem konstruiert. Es klingt auch tatsächlich so, als sei keiner der Beteiligten, also seien die Beteiligten nicht gemeinsam im Studio gewesen, sondern dass das dann am Pro Tools irgendwann zusammengebastelt wurde. Es ist kein Raum auf dieser Platte. Also die klingt eben tatsächlich komplett in den Rechner gespielt. Aber dennoch, der überwiegende Teil, da hast du recht, ich war auch relativ überrascht, etwas zu hören, das ja eben nicht den Krampf in sich trägt nach dem großen ersten Album. Auf der anderen Seite ist das natürlich eine Musik, die momentan ja so gar nicht zu mir sprechen möchte. Und vielleicht stehe ich da auch für andere, ich weiß es nicht. Es ist, ich finde es so...
Ja gut, aber als Strokes muss man ja, also ne, Tobias hat es gesagt, es ist die Band, die eigentlich nicht mehr wusste, was sie weitermachen sollte und die sich am liebsten hätte aufgelöst. Was soll so eine Band auch machen? Mhm. Also sie kann gar nicht anders als weitermachen und sie macht es dann vielleicht nicht radikal, nicht extrem genug, aber sie macht es eigentlich richtig. Also sie könnte so wie, also mir fielen dann irgendwie ABC ein, The Lexicon of Love, und die haben danach so ein Metal-Album gemacht. Das war ja so ein originäres 82er Pop-Album, haben dann so ein Metal Album gemacht, also wirklich radikal gebrochen mit dem, was sie danach machen. Das haben die Strokes, haben das halt so über mehrere Alben versucht und eigentlich sind sie auf dem richtigen Weg. Also, oder Jesus and Mary Chain ist auch so eine Band, die das eben auch, ja, mit diesem einen Album, die können dann 10-mal solche Alben spielen, aber das will ja auch keiner hören.
Oder sie, ja, also es gibt halt genau diese zwei Möglichkeiten. Entweder du machst das 50 Jahre so weiter und nach 10 Jahren oder nach 20 Jahren, 10 Jahre sind sie jetzt schon dabei, finden Leute es auf einmal wieder cool, weil du es einfach so lange gemacht hast und immer weiter gemacht hast, und dann auf einmal entdecken sie es wieder. Oder du machst halt radikal, gehst in neue Richtung. Aber das auf dem Album, man merkt ja einfach auch, was mir ganz stark aufgefallen ist, dass sie versuchen halt den Gesang einfach in andere Sachen, in andere Richtungen zu drücken. Also da ist ja schon fast schon Falsettgesang, der an manchen Stellen ganz leicht, das haben wir jetzt bei dem Song nicht gehört, das war ja so ein klassischer Schrebbel-Song, aber an manchen Stellen fängt er richtig an zu singen, und das hat mich am meisten verwirrt, weil das passt überhaupt nicht. Sie dürfen gerne woanders hingehen, sie dürfen gerne irgendwie neue Töne ausprobieren, aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch argumentieren, das passt natürlich auch nicht zu dem anderen Gesang, zu dem anderen musikalischen Stil, aber das, also ich fand das, ich hab mich so ein bisschen manchmal daran erinnert, als Dirk von Lozo auch angefangen hat zu singen, so als erst von der Schribbelecke dann raus in den Gesang, aber so richtig mitgenommen hat es mich bei diesem Album leider nicht.
Aber ich glaube tatsächlich, dass die Strokes doomed sind. Die werden von Platte zu Platte immer kleiner werden und irgendwann werden sie keinen Bock mehr haben. Ich glaube, dass die Geschichten von Bands funktionieren wie Erzählungen. Das ist sozusagen ein Bildungsroman. Und ich glaube, bei den Strokes ist der Moment schon lange vorbei, wo man hätte richtig abbiegen können. Ich glaube, dass das sozusagen... ich glaube nicht, dass eine Band unendlich oft Neues ausprobieren kann, sondern du kannst sozusagen mit einem Sound, du kannst einen Sound prägen, so wie die Strokes das gemacht haben, dann kannst du dich irren und dann musst du, wenn du aber nicht an dem Sound kleben bleiben möchtest, den du einmal geprägt hast, dann musst du irgendwann entweder dich entscheiden, zweigleisig zu fahren, so wie die Depeche Mode das meinetwegen gemacht haben, die sozusagen zwei Möglichkeiten haben und da dann so ein Feld aufgebaut haben. Oder du behältst einen bestimmten Sound bei. Das ist dann so das Modell AC/DC oder Ramones oder so, wo du sozusagen ein abgestecktes Feld hast. Und beides ist denen versperrt. Also die haben zu viel probiert. Das ist vollkommen unklar, was die Strokes sein sollen, wenn nicht ihre erste Platte.
Aber das sind Beibehalten immer
noch in so einer Erfindungsphase. Lass sie doch einfach nochmal zwei Alben machen und dann machen sie das achte Gerrit, Album wird wieder ein Rock'n'Roll-Album sein.
Möchtest du das siebte Strokes-Album hören und fragst du dich dann, wo sind die jetzt gerade? Finden die sich jetzt endlich mal?
Aber
die sind dann
auch
schon
das,
Mitte 40.
Ich mochte aber auch das siebte Depeche Mode-Album nicht mehr hören und ich mochte das siebte New Order-Album nicht mehr hören. Und ich glaube, es geht
Durchhalten. Weder New Order noch Depeche Mode haben jemals die Probleme gehabt, die Strokes hatten. Weil New Order und Depeche Mode beides Bands sind mit einem Künstlerroman, der sozusagen sich in seiner Logik entfaltet über die Jahre. Der Roman der Strokes entfaltet sich mit keiner Logik über die Jahre, außer mit einer destruktiven Logik.
Die auch darin mündet, dass sie wieder für dieses Album keine Interviews geben, was sie damals, 2001, auch schon gemacht haben.
Tja. Romane führen, also werden auch manchmal über ganz, ganz lange Umwege erzählt und ich glaube, die Strokes werden vielleicht den größeren Bildungsroman schreiben, als den Depeche Mode oder New Order geschrieben haben.
Es wird kein weiteres Strokes-Album.
So wie Tobias das hier prophezeit, würde ich sagen, das ist der Art.
Nein. Es wird kein weiteres Strokes-Album mehr geben. Das ist das, was du eben auch noch gesagt hast, das Durchhalten ist ja auch irgendwie gar nicht mehr möglich, weil die Welt zu schnell ist. Es ist ja eben Lichtgeschwindigkeit und was willst du denn durchhalten? Sie können ja kaum noch eine Geschichte schreiben. Jede Band, die berühmt wird, ist in dem Moment eigentlich vorbei, weil alles erzählt ist und zwar in Lichtgeschwindigkeit. Es gibt doch nur noch Figuren, die im Sub-Underground sich über Jahre vielleicht entwickeln, werden dann irgendwann entdeckt, dann haben die schon 5-6 Platten gemacht und haben dann noch die Chance, irgendwas anderes zu machen. Aber
die machen doch jetzt dieses Album nicht, weil sie jetzt dieses Album noch für eine Plattenfirma machen müssen. Also
ja, sonst hätten sie wahrscheinlich eine 3 Millionen Dollar Konventionalstrafe zahlen müssen.
Das ist doch Quatsch.
Das ist kein Quatsch. Da sind schon ganz andere.
Das kann ich mir nie vorstellen, dass also jetzt eine Plattenfirma noch wirklich meint, sie könnte mit den Strokes nochmal so richtig und würde dann also mit Konventionalstrafen wählen, wenn sie dieses fünfte Album nicht mehr abliefern, wo sie sowieso keinen Bock mehr haben. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Aber ich würde dir da auch wirklich widersprechen. Ich glaube, dass das Internet total viel verändert hat und die ganze Industrie auf den Kopf gestellt hat und so weiter. Aber das Bedürfnis von Musikfans, sozusagen einer Band und der Geschichte einer Band zu folgen, ist, glaube ich, heute noch genau das gleiche wie vor 30 Jahren. Und die Möglichkeit eines Künstlers auf jedem Level, sei es auf dem Justin Timberlake Level, sei es auf dem Jeans Team Level oder sei es auf dem Strokes Level, die Möglichkeit eines Künstlers sozusagen über einen größeren Zeitraum eine Entwicklung zu verkörpern, wo der man als Fan oder als Musikhörer folgen mag. Ich glaube, dass das was ist, was vom Internet nicht betroffen ist.
Das Bedürfnis mag da sein, aber es gelingt doch nicht mehr. Arctic Monkeys gescheitert, Foals gescheitert.
Das war schon immer so. Total viele Bands sind schon immer gescheitert und es gibt auch Bands, denen das gelingt. Nur die Strokes gehören nicht dazu.
Vor allem, wer definiert das Scheitern? Also das tun wir jetzt hier oder das tust du, weil die irgendwie 2 Platten und 3 Platten, weil sie keine Sau. Also wo soll es denn hingehen?
Also was soll man denn werden? Aber auch nicht gescheitert, die haben gerade von ausverkauften Haus gespielt. Also so gescheitert war das jetzt auch nicht.
Nee, ich weiß gar nicht, was man bei den Strokes, wo ist denn da irgendwo, also wo gibt es da so ein Level, wo man hinkommt und wo die Strokes dann eben als nicht gescheitert gelten? Alle Großen sind irgendwann mal in ihrer Karriere gescheitert gewesen. Mhm. Und sind dann eben aus diesem Scheitern heraus wieder erstarkt, ne, aber jetzt mal so auszudrücken, und ja, dann ging es weiter.
Ja, du magst ja auch recht haben. Ich sehe aber tatsächlich, und da würde ich Andreas wieder zustimmen, ich sehe nicht, wo die Strokes jetzt, wenn sie dann eine 6. Platte machen wollten, ich sehe da nichts, wo die da hinwollen würden. Sollen sie jetzt wieder zu einem alten Sound zurück? Sollen sie nochmal einen ganz neuen Sound erfinden? Sollen sie bei dem Sound jetzt bleiben? Sollen sie sich wieder andocken an den Prog-Sound der 3. Platte? Das ist ein Gemischtwarenladen. Das meine ich mit fehlender Erzählung. Es ist ein Gemischtwarenladen. Du weißt nicht, was die Strokes sind, außer die Killer-Single, mit denen sie angefangen sind.
Wollen sie nach Japan. Japan. Welcome to Japan. Strokes und Welcome to Japan aus ihrem Album Come Down Machine im Soundcheck auf Radio 1 mit dieser Wertung.
Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
Der Hit kam von Gerrit Bartels, die geht in Ordnung von Tobias Raab, Dennis Kanstrup. Vielen Dank.
Bitte.
Fürs Kommen. Mein Name ist Andreas Müller, Jochen Saupe machte die Technik heute. Bis zu den Nachrichten gibt es Musik von Conquering Animal Sound und Floating Bodies heißt deren Album. The Future Does Not Require, das Stück, das sind sehr viele Informationen, ich weiß, können Sie aber alles nachlesen, ab morgen Mittag etwa sollte die Playlist dieser Sendung im Internet stehen, D-Radio, Quatsch, D-Radio, radio1.de und natürlich auf der fantastischen, ja, es gibt so viele Radiostationen, bei denen ich arbeite, mein Gott, und natürlich auf der fantastischen Seite Andreas Müller Soundcheck auf Facebook.
Soundcheck, das musikalische Quartett, freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.